Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte Sie heute Morgen auch alle ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, dass doch so viele Gottesdienstbesucher da sind, obwohl heute Gemeindewochenende ist. Und da ist besonders schön, dass wir doch einige zum Gottesdienst sind. Unser Predigttext vom heutigen Sonntag, er steht in 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 8 bis 15. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um des der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext stellt uns mitten hinein in den 1. Petrusbrief. Petrus, er schreibt an eine Gemeinde, in der viel Leid da ist. Leid ist so das Schlüsselthema auch in diesem Brief. Eine Gemeinde, die in der Verfolgung steht, in der Bedrängnis. Wenn wir unsere Verse heute anschauen, da sehen wir, wie Petrus einiges von dieser Gemeinde fordert. Vielen Dank für Ihren Einstieg mit Knigge. Es sind Anweisungen für die Gemeinde Jesu, wie sie miteinander leben soll. Ja, wie Gemeinde Jesu in ihrem Alltag leben soll. Und so beginnt unser Text mit dieser Aufforderung, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Lest sie mal nach. Petrus spricht in den Versen vorher, wie eine Frau sich verhalten soll. Aber nicht nur, wie eine Frau sich verhalten soll, sondern wie wir miteinander umgehen sollen. Und da kommt diese Aufforderung, endlich. Es ist Zeit, dass ihr endlich so miteinander umgeht. Endlich heißt auch, dass noch etwas dazufügt, wie es bei ihnen aussehen soll, wie sie praktisch ihr Glaubensleben führen sollen. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Aber bevor ich mehr auf dieses eingehen möchte, was Petrus da deutlich macht, wie wir im Alltag leben sollen, möchte ich doch deutlich machen, an wen richtet Petrus diese Verse? Wem schreibt er das? Das ist so wichtig, dass uns das einmal vor Augen steht. Er schreibt das oder schreibt das Menschen, über deren Leben er gesagt hat. Ihr seid durch die Barmherzigkeit Gottes wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er schreibt an Menschen, die lebendige Hoffnung in sich haben. Er schreibt an Menschen, die neues Leben haben. Durch Gottes Barmherzigkeit ist das in ihr Leben hineingekommen. Das ist die Grundlage. Das ist, worauf sie stehen und wodurch sie auch so leben können. Wir sind heute Morgen aufgefordert, so zu leben. Und noch eines, was er von diesen Menschen sagt. Er sagt, dass sie sich bekehrt haben zu dem Hirten und Bischof ihrer Seele. Dass sie alle in die Irre gegangen sind, wie Schafe. Aber dass nun dieses Neue bei ihnen da ist. Ihr seid bekehrt. Sie haben durch das Leiden und Sterben Jesu Christi Heil erfahren, sind heil geworden in ihrem Leben. Und nun gilt es endlich. Endlich setzt das auch um in eurem Leben. Und so fordert unser Text uns auf, setzt das in eurem Leben um, was ihr seid. Durch diese große Barmherzigkeit Gottes, die an euch geschehen ist. Und so möchte ich als Thema über unsere Verse setzen, lebt in der Einheit. Petrus fordert ja auf, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Diese Aufforderung gilt auch heute uns, uns als Gemeinde in Öschelbronn. Eins sein der Gemeinde ist nicht nur der Wunsch des Petrus, sondern es ist das, was durchs ganze Neue Testament hindurchgeht. Ja, Jesus Christus hat gebetet, dem letzten Gebet, wir nennen es hohepriesterliche Gebet, da hat er gebetet, Vater, lass sie eins sein. Lass sie eine sein miteinander. Wie viel Uneinigkeit in der Christenheit, weltweit. Aber wie viel Uneinigkeit auch unter Christen, die sich Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst zusammenfinden. Einheit im Geist, nicht nur eine äußere Einheit, sondern im Geiste Jesu Christi. Aber das kann nur da sein, wo der Geist Jesu Christi wirkt. Es gibt heute auch so viele falsche Einheitsbestrebungen, wo man dann mit der ganzen Welt eins sein will, ob das Muslime sind oder Buddhisten oder was es auch sein mag. Wir sind ja alle eins. Um diese Einheit geht es nicht, sondern um die Einheit des Geistes Jesu Christi. Was heißt das? Seid eins, einerlei Sinn haben. Paulus erfordert die Gemeinde auf im Philipperbrief und schreibt ihnen, ein jeglicher unter euch sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Um diese Gesinnung Jesu Christi geht es bei uns, geht es in unserer Gemeinde. Und wenn wir dann Jesus anschauen, wie ihn Paulus uns da vor Augen stellt, dann sehen wir, seine Gesinnung war die der Niedrigkeit. Er entäußerte sich selbst. Er wurde Mensch, er wurde Diener. Er war im Gehorsam Gott gegenüber. Und so fordert uns Paulus auf, seid so gesinnt. Es geht nicht, dass wir alle die gleiche Lehrmeinung haben, dass wir alle gleich gepolt sind, sondern um diese Gesinnung Jesu Christi, der nicht sich selber gesucht hat, sondern der gekommen ist, um uns zu suchen und uns selig zu machen. Gesinnt, wie Jesus war. Dass wir so in unserer Gemeinde miteinander zusammen sind. Gemeinde kann nur dann durch die Schwierigkeiten und Nöte hindurchkommen, wenn es in Verfolgung hineingeht, wo sie eins geworden ist, wo sie gleichgesinnt sind. Nur da kann Gemeinde bestehen. Wir haben es noch recht gut gegenüber unseren Geschwistern in der muslimischen Welt, die nicht so frei zusammenkommen können wie wir heute Morgen, die nicht ihren Glauben leben können wie wir. Wenn diese Zeit auch über uns kommt, dann hält nur eines die Gemeinde fest, dieses Einssein in Jesus Christus, in der Verbundenheit mit Jesus und untereinander. Aber nun, wie diese gleich dieses Gleichgesinntsein gelebt werden soll, macht uns Paulus in diesen Versen deutlich. Normalerweise habe ich nur 3 Punkte, aber heute Morgen sind 7. Denn es sind so viele Dinge, so viele Anweisungen, die er gibt, wie wir nun in diesem Miteinander oder wie dieses Einssein untereinander zustande kommen kann. Das Erste, was mir hier wichtig ist, seid mitleidig. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Und nun kommt als Erstes mitleidig. Ich musste denken, wir sind als Christen, wir sind als Gemeinde oft so wehleidig. Und ihr habt auch schon gemerkt? Da sagt der andere ein krummes Wort. Und das tut uns so weh. Wie sind wir oft so wehleidig. Der andere meint's gar nicht so. Und wir nehmen's gleich so krumm auf und sagen, der hat mich beleidigt, der hat mir wehe getan. Ach, dass wir aufhören, so wehleidig zu sein. Und dann kann man sich zurückziehen und sagen, ja, so machen's die Frommen, so ist mir's gegangen in der Gemeinde, ich gehe da nimmer hin. Wie viel Wehleidigkeit. Paulus erfordert uns auf, seid mitleidig. Seid Menschen, die mit dem anderen leiden. Dass wir die Last auch des anderen tragen, die Last des anderen mit auf uns nehmen. Mitleidig sein, das heißt mit dem anderen fühlen. Dass wir uns anstrengen, den anderen nicht zu verletzen, wirklich mitfühlend sind, uns in den anderen hineinfühlen, wie er denkt, wie er es empfindet. Wir sind oft so schnell dabei, anderen Ratschläge zu geben. Aber Ratschläge sind was? Ratschläge sind oft auch Schläge. Wir meinen, dem anderen sagen zu müssen, was er zu tun hat. Oder sagen zu müssen, ich würde es so und so tun. Dass wir wirklich mit dem anderen leiden und sein Leiden mit auf uns nehmen, uns mit hineinversetzen. Manches Mal ist besser, mit dem anderen zu weinen, als ihm zu sagen, ja Gott wird schon recht machen. Ja, das ist auch wahr. Aber dass wir mitfühlen lernen. Mit dem anderen uns mit hineinversetzen in sein Leid, in seine Schwierigkeiten. Dazu sind wir aufgefordert. Das ist das, was Paulus oder Petrus uns hier sagt. Lebt so in der Gemeinde. Ich musste denken, dieses Mitleiden, das ist oft noch bei uns da. Dass wenn der andere in Not ist, dass wir einspringen, dass wir uns zu ihm stellen. Aber mir ist die Stelle von Paulus so wichtig geworden, wenn er schreibt, und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Ja, das tun wir oft. Aber dann geht's weiter. Wenn ein Glied herrlich gehalten wird, freuen sich alle Glieder mit. Ist das auch bei uns so in der Gemeinde? Wenn es einem besonders gut geht, wenn eines besonders herausgehoben wird, mit Freuen. Ach, wie viel Neid ist oft in unseren Herzen. Wie viel Neid, wo wir es dem anderen nicht gönnen. Und das ist das, was Gemeinschaft, was Gemeinde zerstört. Wenn wir neidisch sind auf den anderen, sind wir mal ganz ehrlich, das liegt uns oft sehr nahe. Dem anderen zu neiden, dass er geehrt wird, dass es ihm gut geht. Seid mitleidig, leidet miteinander, nehmt den anderen auch in seinem Leiden an. Das Zweite, seid brüderlich. Hier geht es um die brüderliche Liebe zueinander. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wo die brüderliche Liebe untereinander fehlt, Da stimmt unsere Jüngerschaft nicht. Da stimmt es dann auch nicht mit der Liebe zu Jesus. Brüderliche Liebe liegt darin nicht gerade die Not bei uns? Dass an dieser Liebe, dass es uns an dieser Liebe zueinander fehlt? Ich habe schon manche Gemeinden kennengelernt und man merkt immer wieder, wie das, was die Bibel uns sagt, dass in der letzten Zeit die Liebe in vielen erkalten wird, dass wir in dieser Zeit heute leben. Wie viel Kälte, oft Eiseskälte, auch untereinander. Wir sind aufgefordert zu dieser Liebe untereinander. Paulus schreibt an einer Stelle, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Da ist zuerst diese wunderbare Aussage, Christus hat uns angenommen. Das darf uns heute Morgen froh machen. Wir sind von Jesus Christus angenommen, angenommen so wie wir sind, mit unseren Fehlern, mit unseren Mängeln. Wir sind angenommen. Und nun, als von Jesus Christus Angenommene, dürfen wir auch einander annehmen. Wir möchten immer, dass der andere so wird, wie wir uns vorstellen. Dass er sich so verhält, wie wir denken. Dass er genauso glaubt, wie wir und seinen Glauben so lebt. Einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Darum geht es und das schweißt Gemeinde zusammen. Das lässt Gemeinde wachsen. Nehmen wir doch den anderen an, wenn Christus ihn angenommen hat, so wie er ist. Wir sehen es im Neuen Testament, wie schwer das oft fällt, andere anzunehmen. Da ist Saulus, dieser Christenverfolger. Und er bekehrt sich, Jesus begegnet ihm und er wird ein anderer. Und dann kommt er nach Jerusalem und die Gemeinde macht so, Vorsicht. Und dann kommt der Barnabas, nimmt sich um den Saulus an und bringt ihn zu den Aposteln. Aber geht es uns heute nicht auch oft so, dass wir sehr abweisend sind, anstatt anzunehmen, aufzunehmen, den anderen so, wie er ist. Petrus spricht da noch vom Barmherzigsein, vom Demütigsein, Barmherzigsein. Das gehört auch zu diesem brüderlichen, zu dieser brüderlichen Liebe. Barmherzig mit dem anderen. Wir leben in einer erbarmungslosen Welt. Wie gehen Menschen miteinander um? Und machen wir es in der Gemeinde nicht auch oft so? Dass wir so unbarmherzig sind mit unserem Urteil. Dass wir urteilen, ohne die Hintergründe zu wissen. Und dann sind wir mit unserem Urteil fertig. Barmherzig. Wir erwarten vom anderen Barmherzigkeit. Sind wir auch bereit, Barmherzigkeit zu geben? Endlich, endlich sei dazu bereit, auch barmherzig zu sein. Und die Barmherzigkeit, die wir von ihm, unserem Gott, erfahren und immer wieder erleben dürfen, auch an andere weiterzugeben. Drittens, vergebt einander. Dieses allesamt gleichgesinnt sein, genauso wie die brüderliche Gesinnung, kann nur da geschehen, wo wir einander vergeben. Vergebung ist A und O in der Gemeinde Jesu. Wo die Vergebung fehlt, da gibt es kein geistliches Wachsen. Da kann Gemeinde nicht vorwärts kommen. Vielleicht fragen Sie jetzt, wo steht hier in diesem Text etwas von der Vergebung? Mir ist diese Aufforderung so wichtig geworden, wo Petrus schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und Scheltwort mit Scheltwort. Wie ist es in dieser Welt? Ist es da nicht selbstverständlich, dass man Böses mit Bösem vergilt? Dass man nach dem Grundsatz lebt, wie du mir, so ich dir? Wie man in den Wald hineinschreit, so hallt's zurück? Wenn du mir auf die rechte Wange schlägst, dann schlage ich dir auf beide. Das ist doch das, was in dieser Welt gelebt wird. Und da fordert uns Gottes Wort heute Morgen auf, nicht nach dem Prinzip der Vergeltung zu leben, sondern nach dem Prinzip der Vergebung. Dass wir dem anderen das Böse, was er tut, nicht vergelten. Aber das kommt ja in Eschelbrunn, in der evangelischen Kirchengemeinde, nicht vor, dass man da einander Böses tut. Oder? Vielleicht sagen Sie, ja, damals, was der mir angetan hat, das war so schlimm. Nein, mit dem bin ich fertig. Ja, es geschieht. Und Paulus weiß das, dass es in der Gemeinde geschieht, dass man einander Böses tut. Vielleicht nicht einmal absichtlich, aber es geschieht. Und da fordert uns das Wort auf, vergebet einander. So wie Christus euch vergeben hat. Und es fällt uns so schwer zu vergeben. Es geht aber nicht nur oder gilt nicht nur im Blick auf die Gemeinde, auf unseren Gottesdienstbesuch und Besucher, sondern das gilt in unserem Alltag, einander zu vergeben. Wenn Sie mich vor 30 Jahren gefragt hätten, fällt dir schwer zu vergeben, da hätte ich Ihnen damals gesagt, eigentlich nicht. Ich bin ein Typ, der schnell hochgeht, der immer wieder auch Vergebung braucht. Aber dann kam es zu einer Situation in meinem Leben, wo ich nicht vergeben konnte. Wo ich gemerkt habe, ich kann nicht vergeben. Wo dann mein Gebet war, Herr, vergib du schon mal, ich kann es noch nicht. Er hat mir es geschenkt, dass ich dann von Herzen vergeben durfte, dem anderen auch sagen durfte, ich habe dir vergeben, auch wenn er nicht um Vergebung gebeten hatte. Aber ich habe gemerkt, das kann ich ja gar nicht von mir aus. Dazu brauche ich die Kraft Jesu Christi. Wir sind aufgefordert, vergebt einander. Wir leben doch von der Vergebung. Wir leben davon, dass der Herr uns vergibt, jeden Tag neu. Und wir sind aufgefordert, einander zu vergeben. Vielleicht müssen Sie auch jemand sagen, ich vergib dir. Vielleicht ist es auch bei Ihnen dran, dass Sie den ersten Schritt tun und auf den anderen zugehen. Vergebt einander. Nur so kann Einheit in der Gemeinde sein. Nur so können wir als Christen das leben, was uns geschenkt ist, dass wir vergeben. Wir beten nachher das Vaterunser. Wissen Sie, dass das sehr gefährlich ist? Was beten wir? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir denken doch, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wenn wir jetzt nicht vergeben, dann bitten wir Gott eigentlich, auch uns die Sünde nicht zu vergeben. Merken Sie, wie gefährlich? Machen wir es nicht wie jene Frau, die mir dann gesagt hat, dann bete ich halt diese Stelle nicht mehr mit. Sondern lasst uns bereit sein, einander zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Das vierte, lebt eure Berufung. Petrus fordert uns nicht nur auf, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, das wäre doch schon viel genug, sondern er ruft uns auf, segnet vielmehr. Wenn der andere mich beleidigt, dann es ihm nicht nachtragen, sondern ihn segnen. Segnen heißt, mit Gutem überschütten, Gutes für den anderen erbitten. Das heißt einmal zuerst dem anderen für ihn zu beten, dass der Herr ihm vergibt und ihn segnet mit seinem Segen. Segnen heißt aber auch Gutes tun, sein Böses mit Gutem zu überwinden, ihm mit Gutem zu antworten. Petrus sagt, dass wir Erben des Segens sind, dass wir diese ganze Fülle des Segens in Jesus Christus einmal erfahren werden. Jetzt schon haben, aber dann dieses herrliche, wunderbare Erbe erfahren dürfen. Und dann macht er uns deutlich, wir sind berufen, um zu segnen. Das ist unsere Berufung, wenn wir wiedergeboren sind zu diesem neuen Leben. Unsere Berufung zu segnen, andere mit dem Segen Gottes zu beschenken. So wunderbar. Wir dürfen die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, segnen. Wir dürfen unsere Kinder, unsere Angehörige, unsere Nachbarn, wir dürfen sie segnen, den Segen Gottes über sie aussprechen. Wir sind berufen zum Segnen. Das ist unsere herrliche Berufung. Ein fünftes, hüte deine Zunge. Sie merken, vorhin von Knigge haben wir auch so manches gehört, auch im Blick auf unser Reden. Und hier sagt Petrus, hüte deine Zunge. Er übernimmt ein Zitat aus Psalm 34, wer leben will und gute Tage sehen, der hüte seine Zunge. Ist das nicht auch eine ganz wichtige Anweisung an uns? Wie viel Sünde geschieht durch unsere Zunge? Wie viel Gemeinschaft haben wir durch unser Reden schon zerstört? Wie viel Not haben wir uns schon eingebrockt durch unser Reden? Wir haben uns das Leben und besonders das Zusammenleben schwer gemacht. Reden ist etwas Wichtiges und oft tun wir es zu wenig mit dem anderen. Aber wie schlimm, wenn wir unser Reden nicht in Zucht haben. Wie kann dieses kleine Glied, unsere Zunge, doch einen Waldbrand entfachen, einen Flächenbrand entfachen? Verheeren. Unsere Worte sind wie Pfeile. Wenn sie von der Sehne abgekommen sind, abgeschossen sind, dann haben wir keine Kontrolle mehr darüber. Dann kann es Verheerendes anrichten. Und ich denke, jedes von uns, auch ich würde gerne manche Worte zurücknehmen, die ich geredet habe. Und kann sie nicht mehr. Wir können dem anderen wohl sagen, du, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Aber zurücknehmen können wir es nicht mehr. Der Pfeil ist abgeschossen. Der Pfeil hat getroffen und hat eine Wunde hinterlassen. Wie viel haben wir durch unsere Zunge schon angerichtet? Wir lesen in den Sprüchen, wo viel geredet wird, geht es ohne Sünde nicht ab. Dass wir darauf eingehen, was Gottes Wort uns sagt, unsere Zunge zu bewahren. Und Petrus sagt, dass sie nicht Böses redet. Wie viel Böses wird auch von uns geredet? Wenn man so im Gespräch ist, da kommt man so schnell im Reden auch auf den anderen. Und wie viel wird da geredet? Wie viel Böses kommt da auch über unsere Zunge? Und wenn wir uns über den anderen gerade geärgert haben, dann kommt manches Böse. Luther hat uns gelehrt im Katechismus, dass wir das Gute über den anderen reden sollen, dass da, wo das Gespräch auf den anderen kommt und vielleicht negative Dinge geredet werden, dass wir dann das Positive suchen. Dass wir unsere Zunge unter die Zucht Jesu stellen lassen. Und er sagt uns noch eins, wir sollen Acht haben, dass wir nicht betrügen. Wie viel Betrug in unserer Welt, wie oft wird der andere betrogen, sagen wir anderes, als wie wir denken. Gottes Wort gibt uns Anweisung. Das Sechste, suche Frieden und jage ihm nach. Dem Suchen des Friedens geht die Abkehr vom Bösen voraus. Da, wo wir Böses tun, da können wir den Frieden nicht suchen. Aber da, wo das Böse weggetan ist, da können wir uns nach dem Frieden ausstrecken. Suche Frieden. Frieden fällt uns nicht gerade in den Schoß. Frieden muss gesucht werden. Nach dem Frieden muss gerungen werden. Es geht hier nicht um den Frieden mit Gott. Den hat uns Jesus Christus erworben dort am Kreuz von Golgatha. Und Paulus sagt, er ist unser Friede. Er hat Frieden gemacht durch sein Blut am Kreuz. Den Frieden Gottes, den dürfen wir geschenkmäßig empfangen von ihm. Der ist uns angeboten. Aber wenn er hier davon spricht, suchet Frieden und jaget ihm nach, dann geht es um den Frieden untereinander. Wir leben in einer Welt voll Krieg, voll Hass, voll Streit. Aber nicht nur im Weltgeschehen, sondern im Alltag. Wie viel Unfrieden herrscht da? Wie viele sind zerstritten miteinander? Und da kommt diese Aufforderung, suche Frieden und jage ihm nach. Dass wir mit dem anderen Frieden machen. Dass es uns darum geht, Frieden zu leben. Wir sind vom Frieden Gottes beschenkt und sind aufgerufen, nun auch Friedensmenschen zu sein. Ja, es ist nicht leicht, wenn der Nachbar immer wieder uns etwas Böses tut. Es ist nicht leicht, dann im Frieden miteinander zu leben. Und doch sind wir aufgefordert, jaget ihm nach. Ist es uns ein Anliegen, Frieden zu haben? Wir sind so schnell dabei und sagen, mit dem kann man keinen Frieden haben. Ist es unser Anliegen? Jagen wir danach? Suchen wir immer wieder, dass dieser Friede auch wird? Gerade wir als Menschen, die Frieden in Gott haben, sollen Friedensmenschen, Friedensbringer in dieser Welt sein. Wie hat unser Herr Frieden gemacht? Indem er alle Schuld auf sich genommen hat. Wenn wir suchen, mit dem anderen Frieden zu machen und dann auf unser Recht pochen und unsere Rechtfertigung suchen, da werden wir nie Frieden finden. Dass wir bereit sind, um des Friedens willen auch etwas auf uns zu nehmen. Suche Frieden und jage ihm nach. Und nun das Letzte. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Welch eine wichtige Aufforderung, die anders klingt, als wir es gewohnt sind. Hier fordert der Petrus nicht auf, heiliget euch. Wir können nur der Heiligung nachjagen, aber uns nie heiligen. Das kann nur er, unser Gott. Er kann uns heiligen. Und hier sind wir jetzt aufgefordert, ihn zu heiligen. Heiliget den Herrn Christus in euren Herzen. Was heißt das? Heiligen heißt auch über alles erhöhen. Heiligen heißt groß machen, verherrlichen. Und da sind wir aufgefordert. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Was heißt das? Das heißt doch, dass wir Jesus Christus den ersten Platz in unserem Herzen geben. Dass Jesus Christus unser Herz erfüllen darf. Liebe Gemeinde, wo Jesus den ersten Platz in unserem Herzen hat, wo es uns um ihn geht, da wird auch dieses Miteinander gelingen. Da wird es gut gelingen, wenn Jesus den ersten Platz in unserem Herzen hat. Da war ein Kind und es hat sich zu Weihnachten so ganz stark ein Schaukelpferd gewünscht. Es war ein Schwabe, er hat gesagt, der Hoder Gaule. Und er hat immer jeden Abend gebetet, ich bin klein, mein Herz mach rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Und nun hat er zu Weihnachten sein Hoder Gaule bekommen. Er war voller Glück und Freude. Und als die Mutter ihn ins Bett gebracht hat, hat er gebetet, ich bin klein, mein Herz mach rein, darf niemand drin wohnen als Jesus uns, Hoder Gaule. Nicht mehr Jesus allein. Heilige den Herrn Christus in euren Herzen heißt, dass Jesus allein unser Herz, unser Leben bestimmen darf. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen allen, dass Jesus in unserem Herzen den ersten Platz hat, dass er Raum gewinnt, dass alles andere zurücktreten muss und Jesus unser Herz erfüllt. Wir haben jetzt manches gehört, manche Aufforderung. Wir sagen manche, ja, das kann ich ja gar nicht. Ja, wenn dieses eine fehlt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, dann können wir das nicht erfüllen. Dann können wir das nicht leben. Und darum bin ich so froh, dass Jesus auch heute Morgen vor uns steht und einlädt. Kommet her zu mir alle. Er ist der, der uns dieses neue Leben schenkt. Nur, wo dieses Neue geworden in unserem Leben da ist, da können wir auf diese Anweisungen des Wortes Gottes heute Morgen eingehen. Amen.